Dieser Podcast wurde inhaltlich von Nikolaus Stapels zusammengestellt. In dieser Reihe erzählen wir wahre Geschichten aus der Welt der Cyberkriminalität, der IT-Sicherheit und digitaler Risiken. Es sind Geschichten, die zeigen, wie schnell Unternehmen verwundbar werden können und wie wichtig es ist, aus den Fehlern anderer zu lernen, bevor man selbst betroffen ist.
Hallo zusammen. Willkommen zu unserer heutigen Untersuchung.
Also, wir springen heute direkt rein in einen scheinbar völlig gewöhnlichen Dienstagmorgen. Den 14. Juli 2026. Stell dir vor, du hast monatelang auf diesen Tag hingearbeitet.
Mhm.
Du sitzt beim Notar, der Kaffee auf dem Tisch ist noch warm, der Stift schwebt förmlich über dem Kaufvertrag für dein allererstes eigenes Haus.
Ein tolles Gefühl eigentlich.
Genau. Alle Papiere sind geprüft, der Notar klickt auf seinen Bildschirm, um die finale Bestätigung aus dem Grundbuch abzurufen und dann nix.
Mit dieser Ladebalken, der sich endlos dreht, ne?
Exakt, eine Fehlermeldung, der Bildschirm friert ein und was in diesem Moment, in diesem einen Büro passiert, das geschieht zeitgleich im ganzen Land. Innerhalb von wenigen Stunden stand der gesamte Immobilienmarkt von Rumänien still.
Und wir sprechen hier nicht von einer kurzen Unterbrechung, wo man mal eben den Router neu startet. Zuerst hieß es ja noch, kleine technische Störung.
Wie das am Anfang immer so ist.
Richtig.
Aber das entpuppte sich rasend schnell als der schwerwiegendste Cyberangriff in der Geschichte der rumänischen Grundbuchbehörde, kurz ANCPI. Ein Angriff, der das Herzstück der Immobilienwirtschaft, das System E-Terra, komplett lahmgelegt hat.
Und genau da wollen wir heute ansetzen. Wir wollen verstehen, wie ein ungesichertes digitales Fundament nicht nur ein paar Server, sondern eine ganze Volkswirtschaft einfrieren kann. Absolut. Dieser Fall zwingt uns nämlich, unsere Definition von kritischer Infrastruktur völlig neu zu überdenken. Wir denken da immer an Stromnetze oder Krankenhäuser.
Wasserwerke und sowas.
Ja, aber ein digitales Grundbuch. Dieser Hack beweist, dass ein intaktes, aber unerreichbares Verwaltungssystem eine Wirtschaft genauso effektiv stoppen kann, als hätte man physische Fabriken in die Luft gejagt.
Lass uns mal auf die realen Auswirkungen schauen, damit man das Ausmaß begreift. An diesem 14. Juli fällt also E-Terra aus. Kurze Zeit später kollabieren auch sämtliche internen Anwendungen.
Sogar die E-Mail-Server der Behörde waren weg. Die waren digital im Grunde nicht mehr existent.
Wahnsinn! Und die Auswirkungen waren halt sofort da. Man muss sich mal die reinen Zahlen vor Augen führen. In Rumänien wechseln jährlich so zwischen 150.000 und 170.000 Immobilien den Besitzer.
Allein im Monat davor, also im Juni 2026, gab es über 51.000 Transaktionen. Das ist eine gewaltige Menge.
Und von einer Sekunde auf die andere konnten Notare keine Käufe mehr beurkunden. Banken haben Kredite gestoppt, weil sie keine Hypotheken eintragen konnten. Ganz normale Bürger bekamen keine Eigentumsnachweise mehr.
Der Markt war komplett blockiert.
Und was diese Blockade so unfassbar dramatisch machte, war eine tickende Uhr im Hintergrund. Es gab da eine gesetzliche Deadline, am 1. August 2026.
Ah ja, die Sache mit der Mehrwertsteuer.
Genau. Die sogenannte TVA für Neubauten sollte von 9% auf satte 21% steigen. Tausende Käufer hatten ihre Termine extra so gelegt, dass sie unbedingt noch im Juli abschließen.
Wenn man das mal durchrechnet, das bedeutete für viele Familien fast den finanziellen Ruin.
Absolut.
Wenn dein Hauskauf wegen eines Serverausfalls platzt und du in diese 21%-Regelung fällst, dann sprechen wir selbst bei einer Standardwohnung von Mehrkosten von über 14.000 Euro.
Nur weil eine Behörde offline geht. Das ist ja, als würde man auf der Autobahn fahren, die Bremsen versagen und anstatt eines Notstreifens ist da einfach eine Betonmauer.
Sehr passendes Bild.
Aber wie kann es sein, dass dieses E-Terra-System einen ganzen nationalen Markt kontrolliert, ohne dass es Ausweichmöglichkeiten gibt? Keine Fallback-Prozesse für die Notare?
Das ist so ein bisschen der Fluch der Digitalisierung. In der IT-Sicherheit hatten wir historisch bedingt immer diesen extrem starken Fokus auf den Datenschutz, also auf die Vertraulichkeit.
Ob jemand mitliest.
Genau. Die Frage war immer, können Fremde unsere Daten lesen? Aber dieser Fall zeigt einen Paradigmenwechsel. Die Verfügbarkeit ist genauso wichtig.
Stimmt. Was nützen mir streng gereinigte Beatmung, wenn ich selbst nicht drankomme?
Richtig. Und wenn ein Staat solche Systeme aufbaut, aber keine manuellen Notfallverfahren, also papierbasierte Backups, etabliert, dann steht das Land in so einer Krise schlichtweg still.
Okay, wenn man sowas hört, denkt man als Laie ja sofort an irgendwelche hochspezialisierten staatlichen Hacker. ein militärischer Geheimdienst mit riesigem Budget.
Ja, das ist oft die erste Vermutung. Aber wenn wir uns den mutmaßlichen Täter hier ansehen, sieht die Realität völlig anders aus.
Die Sicherheitsfirma Kehler hat den ja forensisch identifiziert, oder?
Ganz genau. Der Täter nannte sich Byte to Breach im Netz. Und Kehler hat anhand von digitalen Spuren, Browser-Artefakten und so weiter einen Mann namens Zakaria Mahjoub aus Oran, Algerien ausgemacht.
Also kein Staatstrojaner, sondern
ein rein finanziell motivierter Einzeltäter. Ein Solounternehmer der Cyberkriminalität sozusagen.
Krass.
Er agierte als sogenannter Initial Access Broker. Solche Leute knacken schlecht gesicherte Netzwerke, um die Zugänge dann in Darknet-Foren weiterzuverkaufen. Oder sie versuchen eben selbst Lösegeld zu erpressen.
Der hat ja angeblich sogar ganz normal über Telegram und Signal kommuniziert. Und er hatte eine Fake-Firmen-Website, diese Pentesting Ltd., richtig?
Ja, darüber hat er ganz ungeniert seine gestohlenen Daten und Dienste beworben.
Aber wir müssen darüber reden, wie der überhaupt da reingekommen ist. Ich stelle mir da immer so millionenschwere Sicherheitslücken vor, Zero-Day-Exploits, wo die beste Firewall machtlos ist.
Und genau da wird es erschreckend banal. Laut der rumänischen Cybersicherheitsbehörde DNSC gab es da keine genialen neuen Hacker-Tools.
Sondern?
Eine fatale Kombination aus uralten, bekannten, ungepatchten Schwachstellen und schlichtweg gestohlenen Zugangsdaten.
Gestohlene Zugangsdaten? Hat da echt jemand sein Passwort auf einem Post-it stehen gehabt oder auf eine Phishing-Mail geklickt?
Wahrscheinlich war es etwas subtiler. Aber genauso vermeidbar. Das lief höchstwahrscheinlich über sogenannte Infostealer, also Schadsoftware wie SteelSeer oder der Raccoon-Stealer.
Erklär das mal kurz. Merkt der Mitarbeiter davon nichts?
Nein, absolut nichts. Jemand klickt auf einen harmlos aussehenden Link und der Infostealer nistet sich lautlos im Hintergrund ein. Sein einziger Job ist es, den Browser auszusaugen.
Also Passwörter, Cookies, alles?
Alles. Das wird in kleine, verschlüsselte Pakete gepackt und automatisch an einen Server der Kriminellen geschickt. Oft direkt in einen Telegram-Kanal.
Und diese Pakete werden dann verkauft. Byte2Breach hat sich also quasi den Haustürschlüssel einfach im Darknet gekauft.
Ganz genau. Er spaziert einfach durch die Vordertür.
Aber was er dann da drinnen gefunden hat, das liest sich ja wie ein totaler Albtraum. Es gab Berichte, dass die Behörde noch veraltete Systeme wie Windows XP und Windows 7 eingesetzt hat.
Ja, und Windows Server 2003. Dafür gab es teilweise seit über einem Jahrzehnt keine Sicherheitsupdates mehr.
Das ist unglaublich.
Aber das war nur die Spitze des Eisbergs. Viel verheerender war die gesamte Architektur. Es war ein komplett flaches Netzwerk.
Was genau heißt flach in dem Zusammenhang?
Stell dir ein sicheres Behördennetzwerk wie ein U-Boot vor. Es hat Schotten. Wenn in einer Abteilung Wasser einbricht oder eben ein Hacker eindringt, schließt man das Schott. Der Rest bleibt trocken.
Ah, das ist diese Netzsegmentierung.
Exakt. Bei der Grundbuchbehörde gab es diese Schotten nicht. Wer einmal drin war, konnte von der Buchhaltung bis zu den Kerndatenbanken durchmarschieren, ohne nochmal kontrolliert zu werden.
Und dann kam ja noch dieses Active Directory dazu, also das digitale Einwohnermeldeamte des Netzwerks, wo die Richte verwaltet werden.
Oh ja, da arbeitet man mit Gruppenrichtlinien, also zentralen Befehlen von ganz oben. Und das war ein reines Desaster.
Da gab es eine Richtlinie, die hieß buchstäblich Disable Windows Firewall, also ein Befehl, den eigenen Schutzschild einfach mal abzuschalten.
Das ist eigentlich unvorstellbar in einer kritischen Behörde.
Das ist kein offenes Fenster mehr. Das ist ein blinkendes Neonschild für jeden Einbrecher.
Und es gab noch eine Richtlinie, MIGUAD at Admins. Gepaart mit fatalen Fehlkonfigurationen in den Zugriffsrechten, wie zum Beispiel Generic All.
Okay, Generic All. Das klingt wie so ein Generalschlüssel.
Es ist noch gefährlicher. Es bedeutet nicht nur, dass du einen Masterschlüssel hast. Es bedeutet, du hast als völlig normaler Besucher das Recht, dir am Automaten ganz legal einen dauerhaften Administratorausweis zu drucken.
Ach du meine Güte, er loggt sich also als normaler User ein und macht sich selbst zum Gott über das System?
Völlig unbemerkt, ja.
Aber wie kann das sein? Die Behörde hat in den letzten 20 Jahren angeblich 135 Millionen Euro für Digitalisierung ausgegeben.
Tja, und rate mal, wie viel davon in die Cybersicherheit floss.
Ich habe die Zahlen ja hier. Es waren etwa 0,2%, also rund 305.000 Euro in zwei Jahrzehnten.
Das ist das absolute Budgetparadoxon. Man baut einen Hightech-Banktresor für hunderte Millionen und kauft für die Vordertür ein Vorhängeschloss für 5 Euro im Baumarkt.
Man fokussiert sich also nur auf bunte Apps und neue Features, aber vergisst das Fundament. Und das ist ihnen am 14. Juli krachend auf die Füße gefallen. Der Täter ist also mit Adminrechten drin und versucht, Lösegeld zu erpressen.
Genau. Die Behörden zahlen nicht und er beschließt, das System zu zerstören. Aber er nutzt dafür nicht mal aufwendige Ransomware.
Sondern?
Eine Taktik, die sich Living off the Land nennt. Er lebt von dem, was schon da ist.
Also er bricht nicht mit einem eigenen Brecheisen ein, sondern nimmt einfach die Werkzeuge der Hausmeister, die da eh rumliegen.
Sehr treffend. Er nutzte Native Windows-Werkzeuge, wie PowerShell oder PsikSec. Tools, die Admins jeden Tag nutzen, um Server zu warten.
Und damit hat er dann massenhaft virtuelle Maschinen und Datenbanken gelöscht.
Ja, ein klassischer Inhibit-System-Recovery-Attack. Er wollte nicht nur die aktiven Systeme zerstören, sondern auch alle Backups vernichten, die irgendwie übers Netzwerk erreichbar waren.
Und hier kommen wir in diesen dichten Nebel aus widersprüchlichen Aussagen. Wir müssen das mal strikt trennen. Der Täter behauptete in den Foren ganz ungeniert, ich habe alles vernichtet.
Er sagte, er hätte Ransomware ausgerollt, den Source Code vom GitLab-Server gestohlen und sämtliche Bürgerdaten abgezogen.
Aber ANCPI und die Cyberbehörde DNSC haben dem massiv widersprochen.
Völlig richtig. Die offiziellen Stellen sagten ganz klar, die autoritativen technischen und rechtlichen Datenbanken, also die echten Grundbücher, waren nie kompromittiert.
Sie geben zwar zu, dass ein paar Daten abgeflossen sind, also Mitarbeiterlogins oder Fragmente vom Quellcode, aber die zentralen Grundstücksdaten der Bürger seien sicher.
Und sie seien auch nicht unwiederbringlich gelöscht worden.
Aber warte mal, wenn der Täter doch die Netzwerk-Backups lösen konnte, warum musste Rumänien dann nicht wirklich komplett bei Null anfangen?
Die absolute Rettung waren sogenannte Air-Gapped Backups.
Offline-Backups.
Ganz genau. Das ist eine Sicherheitskopie, die physisch vom Netzwerk getrennt ist. Da gibt es keine Kabel, kein WLAN. Stell dir vor, du ziehst die Festplatte ab und legst sie in einen Tresor.
Und da der Hacker in Algerien saß und nicht physisch im Serverraum in Bukarest, kam er da einfach nicht ran.
Exakt. Sie waren unsichtbar und unangreifbar für ihn. Das hat den totalen Datenverlust verhindert.
Okay, Gott sei Dank. Aber trotzdem war das ITERA-System ewig offline. Man drückt ja nicht einfach einen Knopf und spielt das Backup zurück, oder?
Auf keinen Fall, das würde grob fahrlässig. Du musst erstmal alle infizierten Server physisch vom Netz trennen. Dann beginnt die forensische Prüfung.
Die haben das System dann ja in eine gesicherte Government Cloud migriert, unter Leitung des Geheimdienstes STS.
Richtig. Und jedes Stück Code muss auch versteckte Hintertüren geprüft werden. Sowas dauert oft Wochen. Und in der Zeit bleibt der Markt eben offline.
Und selbst als das System wieder anlief, war der Albtraum ja nicht vorbei. Es sind ja definitiv Daten abgeflossen.
Ja, Netzwerkstrukturen, Quellcodes, Mitarbeiterdaten aus dem Active Directory.
Warum sind diese Daten so gefährlich, auch wenn es nicht das eigentliche Grundbuch ist?
Naja, mit dem Quellcode kennst du jeden versteckten Gang im System für den nächsten Angriff. Und mit den Mitarbeiterdaten kannst du perfekte, hochgradig personalisierte Phishing-Mails schreiben.
Lass uns das mal auf den Worst Case für einen normalen Bürger übertragen. Wenn ein Täter wirklich exakte Kopien meiner Grundbuchdaten hätte, gepaart mit meiner Adresse und Ausweisnummer?
Dann sprechen wir über massiven Betrug.
Identitätsdiebstahl, gefälschte Urkunden, Kredite in meinem Namen. Man könnte mich digital quasi enteignen oder erpressen.
Absolut. Eine Immobilie ist oft der größte finanzielle Wert eines Menschen. Und wie fragil diese staatliche Datenspeicherung ist, zeigte sich ja nur 2 Tage später, am 16. Juli 2026.
Ah, da gab es ja diesen zweiten Schlag, richtig. Das MIPE wurde attackiert.
Genau, das Ministerium für Investitionen und Europäische Projekte. Da fiel plötzlich die App für private Begünstigte aus.
Ob das derselbe Täter war, weiß man bis heute nicht sicher, oder?
Nein, das ist nicht abschließend geklärt. Aber es zeigt eine extreme Kettenreaktion in der Verwaltung. Es macht deutlich, wie gefährlich unsere Abhängigkeit von diesen Single Point of Failures ist.
Und das bringt uns unweigerlich zu den Lehren aus diesem Vorfall. Wir fordern ja ständig mehr Digitalisierung, weil uns Papierkram nervt. Aber zwingen wir den Staat damit nicht dazu, Systeme hastig online zu bringen, die er mit seinen Budgets gar nicht schützen kann?
Das ist genau der Punkt. Der Druck ist riesig. Aber Digitalisierung ohne proportionales Sicherheitsbudget ist grobe Fahrlässigkeit. Es muss sich dringend was ändern.
was sind denn die konkreten Tipps für Behörden und IT-Verantwortliche?
Erstens, strikte Netzsegmentierung. Zero Trust. Vertraue niemandem blind, auch wenn er schon durch die Vordertür gekommen ist.
Jede Abteilung fragt quasi nochmal nach dem Ausweis?
Ganz genau. Zweitens, das Prinzip des Least Privilege. Kein Wildwuchs mehr bei Adminrechten. Jeder bekommt nur die Rechte, die er zwingend für seinen Job braucht.
Drittens ist dann wahrscheinlich das Active Directory, ne?
Richtig. Regelmäßige, gnadenlose Prüfungen. Ein Befehl wie Firewall abschalten darf einfach nicht existieren.
Und viertens die Backups.
Air-gapped Backups sind keine Option mehr, sie sind die absolute Pflicht. Die letzte Lebensversicherung.
Und dann gab es noch das Logging, richtig?
Ja, fünftens. Ausführliches Logging. Wenn ein System nicht protokolliert, wer wann welche Datei angefasst hat, bist du bei der Forensik völlig blind.
Okay, das gilt für die IT. Aber was raten wir Unternehmen, Banken und Notaren? Die hängen ja am Tropf dieser Systeme.
Redundanz schaffen. Man darf sich nicht blind auf die ständige Verfügbarkeit staatlicher Plattformen verlassen. Man braucht Notfallpläne, Business-Continuity-Konzepte, um auch mal wochenlange Ausfälle zu überbrücken.
Und für uns als ganz normale Bürger. Wir müssen halt auch wachsam sein. Skepsis bei Phishing, Schutz der eigenen Identitätsdaten, besonders wenn es um Mails rund um Immobilientransaktionen geht.
Definitiv. Digitale Sicherheit betrifft jeden Käufer und Verkäufer direkt.
Wenn man das alles mal sacken lässt, es gibt da einen provokanten Gedanken zum Schluss. Wir lagern unsere gesamte Existenz in zentrale staatliche Datenbanken aus. Wem unser Land gehört, wer wir sind, was wir besitzen.
Und wir vertrauen dabei blind auf die technische Kompetenz der Behörden.
Genau. Aber was passiert mit einer Demokratie und einer Wirtschaft, wenn das Vertrauen in dieses digitale Fundament durch einen einzigen Hacker dauerhaft erschüttert wird? Kann ein digitaler Staat überhaupt noch ohne Vertrauen funktionieren? Ein ziemlich heftiger Gedanke.
Absolut. Da sollte man definitiv mal drüber nachdenken.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Denk daran, Cybersicherheit beginnt nicht erst beim großen Angriff, sondern bei den kleinen Entscheidungen im Alltag. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn gerne mit Freunden, Kolleginnen und Kollegen. Schreib uns auch gerne deine Gedanken zur Folge oder deine Ideen für eine der nächsten Episoden. Bis zur nächsten Folge, bleib aufmerksam und digital sicher.